Herr Dr. Rainer Zittelmann ist unser Gast beim Polnischen Rundfunk, nicht zum ersten und hoffentlich letzten Mal. Vor einem Jahr sprachen wir über die Vorzüge und Nachteile des polnischen Kapitalismus. Heute besprechen wir ein ganz anderes Thema. Sie sind eigentlich Historiker. Ihre Hitler-Biografie fand weltweit Anerkennung, auch Ihre Thesen. Nun ist vor kurzem dieses Buch auf Polnisch erschienen: Sozialism w Mundurze, Sozialismus in Uniform. So lautet der Titel. Herr Zittelmann, vor ungefähr einem Jahr sagte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel, Hitler sei Sozialist, sogar Kommunist gewesen. Das Letzte war vermutlich etwas übertrieben, aber der Annahme, dass er ein Sozialist gewesen sei, würden Sie als Historiker wahrscheinlich zustimmen.
Also Sozialismus kann ja viel bedeuten. Ich unterscheide mal zwischen dem alten klassischen Sozialismus, so wie er auch in Polen war, wo man mehr oder minder einen Großteil der Produktionsmittel verstaatlicht, ja, und dem modernen Sozialismus, wo es formal private Eigentum an Produktionsmitteln gibt, ja, aber der Staat durch so viele Vorschriften, Regulierungen, Interventionismus letztlich bestimmt, was damit geschehen kann. Und Hitler ist eigentlich ein Beispiel für die moderne Form vom Sozialismus, weil er hat ja, es gab auch Staatsbetriebe, aber überwiegend hat ja formal private Eigentum geherrscht, aber halt nur formal. Ja. Und deswegen, Kommunist ist sicherlich falsch, weil Kommunismus ist halt die Form des klassischen Sozialismus, wo die Produktionsmittel verstaatlicht werden. Und das ist es ja genau nicht, sondern es ist das, was ich als modernen Sozialismus bezeichne.
Ihr Buch unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von den anderen vielen Hitler-Biografien, auch von den anderen Publikationen über den Nationalsozialismus. Sie unterscheiden zwischen dem Hitler der 20er, 30er und 40er Jahre. Sie schreiben, er habe nach dem Ersten Weltkrieg keineswegs sofort eine fertige Weltanschauung vertreten. Wie hat sie sich in den Jahren der Weimarer Republik verändert?
Es ist in der Tat, dass oft ein bisschen primitiv in Leuten, bei Leuten, die sich nicht so intensiv mit beschäftigt haben, da wird so getan, als ob der sein ganzes Leben lang das Denken identisch blieb, was es ja bei eigentlich kaum einem Menschen gibt. Ja. Wir alle verändern auch unser Denken. Natürlich gibt es Grundkonstanten in Hitlers Denken, die sind also sein Leben lang geblieben. Ja. Aber es gibt auch Entwicklungen. Ja. Und insbesondere am Anfang hat mehr dieses Rassenideologische mit den Ariern und so weiter, ja, so Anfang der 20er Jahre eine Rolle gespielt, was dann später bei ihm nicht mehr so eine entscheidende Rolle gespielt hat, ja, sondern was dann wichtig war, dass er sich so Mitte der 30er Jahre und dann zunehmend Anfang der 40er Jahre zunehmend auch Stalin bewundert hat, auch das sowjetische Wirtschaftssystem bewundert hat, das Planwirtschaftssystem bewundert hat und Stalin immer mehr zum Vorbild für ihn geworden ist. Das ist was, was speziell so dann Mitte der 30er und vor allen Dingen Anfang der 40er Jahre stattgefunden hat.
Sie schreiben, Adolf Hitler verstand sich als Revolutionär, der, jetzt unabhängig von diesen von Ihnen geschilderten Metamorphosen in der Zwischenkriegszeit, sein Leben lang Linken und Sozialisten mehr Wertschätzung entgegenbrachte als Konservativen oder Bürgerlichen. Und dies wohl bis zu seinem bitteren Ende. Aber die Sozialisten, die wurden doch im Dritten Reich verfolgt, oder sehe ich
Ja,
das
genau.
falsch?
Wenn man Hitler verstehen will, muss man sehen, sein sozialdarwinistisches Weltbild. Da gab es zwei Grundfaktoren, Stärke und Schwäche. Er hat alles an dem Aspekt gesehen von Stärke und Schwäche. Ja. Und das Bürgertum hat er mit Schwäche assoziiert. Feige, opportunistisch, nur profitgierig, materialistisch, rückhaltlos, also voll Verachtung. Während die Kommunisten, die hat er bewundert, ja. Und auch die Arbeiter speziell als tapfer, mutig und hat sie auch nur deshalb als Gegner ernst genommen, ja, weil er hat nur Menschen ernst genommen, die er als stark angesehen hat, aber nicht als schwach. Ja. Und schwach waren für ihn die Bürgerlichen, weil sie für Toleranz waren und so alles für ihn ein absolutes Zeichen von Schwäche. Und wenn er jemandem ein Kompliment gemacht hat, das ist vielleicht jetzt eigenartig, weil das in unserem Sprachgebrauch anders ist. Wenn er gesprochen hat über jemanden mit größter Hochachtung, dann hat er gesagt, das war ein richtiger Fanatiker. Ja, was wir jetzt so negativ sehen würden, aber Fanatiker war für ihn eine absolute so Ehrenbezeugung. Ja. Und er hat halt die Kommunisten als, weil die haben eine Weltanschauung, die haben Glauben, die kämpfen fanatisch für ihre Ideologie, die sind stark. Ja? Und die Bürgerlichen sind tolerant, schwach und so weiter und sind zum Untergang verurteilt. Und deswegen hat er die auch stärker bekämpft dann, ja? Weil er sie halt ernst nimmt. Und die Bürgerlichen, die hat er unterschätzt, so wie sie ihn auch unterschätzt haben. Ja? Die Bürgerlichen, die haben ja gemeint, sie könnten ihn zähmen oder für sich engagieren. Das war dann 1933, als er diese Koalition gebildet hat.
In der ersten Regierung Hitler, meinen Sie?
Genau, mit dem Papen, wo der gesagt hat, ach, da haben wir eine Ecke, dass er bald quietscht und den haben wir uns engagiert. Also die haben gedacht, sie können ihn für sich benutzen. Und der Hitler wiederum, der hat die aber auch unterschätzt, weil man muss sagen, der eigentlich gefährliche Widerstand von ihm gegen ihn im Dritten Reich, der ging halt nicht von den Kommunisten aus, ja, sondern der ging von Leuten, die eigentlich rechts von ihm standen. Ja. Also zum Beispiel im Militär, ja, die Generäle, ja, so der 20. Juli, das waren ja keine Linken oder Kommunisten, im Gegenteil. Es waren zum Teil Monarchisten, ja, Leute, die also aus Hitlers Sicht reaktionär waren und die waren für ihn die eigentliche Gefahr. Und das hat er auch am Ende von seinem Leben gesagt. Er hat gesagt, er hat die unterschätzt und er hätte eher den Kampf gegen die führen müssen. Auch in der Wehrmacht hat er Stalin bewundert, hat gesagt, der hat die einfach erschossen, die Alten. Und das hat er bewundert und er hätte das auch so machen müssen. Also nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli hat er gesagt, der Stalin hat es richtig gemacht, der hat die Alten den Kopf kürzer gemacht. Ja. Das war also, insofern muss man das verstehen, dass er deswegen so entschieden gegen die auch gekämpft hat, gegen die Kommunisten, ja, weil er sie respektiert hat, weil er sie gefürchtet hat, aber auch weil er sie geachtet hat. Und das Bürgertum, wie gesagt, hat er als feige, opportunistisch und zum Untergang verurteilt. Und das war halt doch eine falsche Einschätzung.
Halten wir fest, also Hitler war Antikommunist und Antikapitalist in einem. Hatte dies vielleicht auch etwas mit seinem Antisemitismus zu tun? Einerseits die wohlhabenden Juden, die im Westen an den finanzpolitischen Hebeln saßen, und andererseits vielleicht die vielen Juden in den kommunistischen Parteien in Europa.
Ja, also das ist in der Tat eine sehr interessante Sache, weil die auch oft falsch gesehen wird. Also da muss man in der Tat zwischen dem frühen Hitler und dem späten Hitler unterscheiden. Er hat früher in seinen Reden immer also praktisch Kapitalismus und Kommunismus als zwei vom Juden beiden gesteuert gesehen. Trotzki ist Jude, ja, und die Kapitalisten sind Juden, ja. Aber er hat dann schon in Mein Kampf was Interessantes geschrieben, was er 1923 im Gefängnis geschrieben hat, 23, 24, da hat er geschrieben, er war ja ein Psychologe, ja, insofern, dass er immer Massenpsychologie analysiert hat, und er hat gesagt, die breite Masse, die ist schwach und unsicher. Und wenn man der viele Gegner präsentiert, dann fühlen sich unsicher und sind leicht in der Meinung, dass sie vielleicht Unrecht hätten. Und deswegen sagt er, ist aus psychologischen Gründen schon wichtig, der Masse nur einen einzigen Gegner zu präsentieren. Und da, insofern hat er im Juden praktisch das gefunden, was den Kapitalismus und Kommunismus verbindet. Und das hat er auch früher selbst geglaubt, aber später war er der Meinung, dass der Stalin sich vom Judentum emanzipiert habe. Ja, das ist so in den 30er, 40er Jahren, hat er gemeint, der Stalin, der hat sich vom Judentum emanzipiert, der vertritt jetzt ein national-russische Politik, hat nichts mehr mit Juden zu tun, hat aber trotzdem nach außen in der Propaganda das weiter so behandelt. Aber wie gesagt, weil man muss immer beim Hitler sehen, was ist Propaganda und was ist innere Überzeugung. Also man weiß es, weil es gibt Aufzeichnungen, die ich auch verwendet habe. Das heißt Monolog im Führerhauptquartier. Da hat er nachts stundenlang gesprochen und das wurde aufgezeichnet. Ja? Und da weiß man, was er tatsächlich gedacht hat. Und das ist manchmal auch ein Widerspruch zu dem, was er nach außen gesagt hat. Und gerade mit diesem Kommunismus und Kapitalismus als zwei Spielarten praktisch von jüdischer Herrschaft, das war mehr eine Sache, die er früh so vertreten hat und glaubt hat, aber später hat er das mehr als propagandistisches Mittel verwendet. Ja, auch diese Bewunderung von Stalin, was ich gesagt habe, hat er natürlich nie öffentlich gesagt, sondern immer nur im internen Kreis. Ja, da hat er gesagt, also Stalin ist ein Genie, der hat mit eiserner Faust das Land zusammengehalten und in der Wirtschaft hat er Sachen geleistet, die wir gar nicht zustande bringen und ist weit überlegen der kapitalistischen Wirtschaft. Aber sowas hat er natürlich öffentlich nicht gesagt, sondern das hat er nur im internen Kreis gesagt.
Also verstehe ich Sie richtig, Sie meinen die schriftlichen Aufzeichnungen, Protokolle solcher Sitzungen und keine Audioaufzeichnungen, weil solche haben auch existiert, wenn auch nur sehr wenige.
Naja, klar, das ist, da gibt es zwei, die das protokolliert haben. Hitlers Tischgespräche heißt es oder Monolog im Führerhauptquartier. Es gibt da noch ein paar andere, die ich gefunden habe und verwendet habe. Ja. Das sind keine wörtlichen Mitschriften, aber da hat einer so mitgeschrieben. Ja, man muss sich so vorstellen, der Hitler ist sehr spät ins Bett gegangen, meistens. Also oft immer nach Mitternacht eigentlich erst. Ja. Und dann hat er da gesessen, das waren zum Teil die Sekretärin oder die Assistenten, und hat ununterbrochen geredet über Gott und die Welt, über Geschichte, über Politik, über Militär, über Architektur, über Frauen, über seine Jugend oder also über alle möglichen Themen hat er sich ausgelassen. Und die Leute mussten zuhören praktisch. Also da konntest du nicht aufstehen um 2 Uhr morgens und sagen, ach, das kenne ich schon alles und will jetzt schlafen gehen. Sondern das war für die Leute auch manchmal ein bisschen eine Qual, weil es waren das halt immer wieder die gleichen Sachen. Und dann haben wir welche dabei gesessen, die haben sich das notiert und das ist sehr wertvoll.
Ja. Der deutsche Nationalsozialismus wird heute im linken Spektrum fälschlicherweise mit anderen politischen Strömungen gleichgesetzt, wie zum Beispiel mit der polnischen Nationaldemokratie, was völliger Unsinn ist, auch von der historischen Forschung längst widerlegt wurde, auch von der linksgerichteten historischen Forschung eigentlich. Sie selbst haben damals Ihre Dissertation über Hitler auch aus linken Positionen geschrieben. Sie waren ja selbst in Ihrer Jugend Maoist, wenn ich mich nicht täusche.
Also erstmal ja, ich war früher Maoist, allerdings war das fing schon an mit 13, habe ich an meiner Schule eine Gruppe gegründet, Rote Zelle hieß die, und auch eine Zeitung rausgegeben, Rotes Banner, ja. Da war ich 13 Jahre alt und das war ja jetzt später, da war ich ja Mitte bis Ende 20, wo ich das geschrieben habe. Aber so sagen wir mal, bis ich Anfang 20 war, wo ich studiert habe, habe ich mich noch als Marxist gesehen. Und das war so eine Übergangsphase, wo ich die Dissertation geschrieben habe, wo ich sicherlich kein Hardcore-Marxist mehr war, weil mir auch durch die Beschäftigung mit Hitler klar wurde, dass diese marxistische Faschismustheorie falsch ist. Ja? Also nach der marxistischen Faschismustheorie ist ja der Faschismus, wie die das genannt haben, eine Diktatur des Finanzkapitals. Hitler war eine Marionette des Kapitalismus. Ja? Und das ist alles absoluter Blödsinn, das widerlege ich ja auch. Ja? Im Gegenteil, mir war es aber dadurch, dass ich selbst aus dieser marxistischen Tradition kam, möglich, den Hitler besser zu verstehen, als andere ihn verstehen, weil ich halt, ich wollte ja verstehen, was hat seine Ideologie auch attraktiv gemacht für viele. Und das waren gerade die sozialen Elemente, dass er zum Beispiel für Chancengleichheit war, nicht generell für Chancengleichheit, sondern innerhalb dessen, was er die deutsche Volksgemeinschaft bezeichnet hat. Also klar, da waren jetzt Juden oder Behinderte oder wie auch immer ausgeschlossen, aber innerhalb dieser Gruppe deutsche Volksgemeinschaft war dafür, dass Arbeiter mehr Aufstiegschancen geboten wurden, war gegen das traditionelle Bürgertum und Adel. Ja. Also da waren durchaus so sozial-revolutionäre Elemente drin und das hat es mir auch dann einfacher gemacht zu verstehen, die Attraktivität vom Hitler und vor allen Dingen auch was anderes. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland so natürlich so ein bisschen auch ein falsches Bild gehabt. Ja? Man hat den Hitler als vollkommen irrationalen Menschen, dumm und irrational, manchmal hat man ihn sogar als sogenannten als Teppichbeißer, ja, der angeblich einen Teppich gebissen hätte. Und Sie kennen ja auch die Ausschnitte aus den Reden, wo er total rumschreit. Jetzt muss man sagen, wenn der Hitler eine Rede gehalten hat von 2 Stunden, dann waren das vielleicht so 2-3 Minuten, die davon gezeigt werden. Ja. Der Rest der Rede war oft ganz ruhig, hat er argumentiert. Und ich war der Erste überhaupt weltweit, der sämtliche Reden von Hitler, die gibt es heute veröffentlicht also auch in wissenschaftlichen Editionen, die gab es damals noch nicht. Die habe ich in Archiven alle, die Aufzeichnungen und die in Zeitungen veröffentlicht wurden, alle zusammengetragen und habe die analysiert. Also alle Reden Hitlers, die internen Sachen, dann er hat Aufsätze auch geschrieben, die vorher noch niemand analysiert hatte. Das war eine Unmenge an Material, das ich erst gesammelt habe, gesichtet und dann habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich rekonstruiert seinen sein Denken, wie hat er eigentlich gedacht. Ja? Und dabei hat sich herausgestellt, dass es ein in sich absolut logisches und schlüssiges System war, wo zum Beispiel auch wirtschaftliche Gesichtspunkte eine sehr große Rolle gespielt haben in seinem Denken. Und was im Widerspruch dazu steht, dass die Leute dachten, ja, der ist irgendwo ein Dummkopf, der rumschreit oder die Menschen hypnotisiert hat oder was weiß ich. Nee, ich glaube, dass der Hitler in sich selbst seine konsistente Weltanschauung halt hatte, ja. War auch ein sehr belesener Mensch, der also fast die ganze Nacht, wenn er nicht seine, damit verbracht, Bücher zu lesen, hat er auch eine Sammlung gehabt, glaube ich, schon 20.000, 30.000 Bücher, die hat er nicht alle gelesen. Ja. Also ein Autodidakt natürlich, der nie studiert hat, aber sich da Wissen über verschiedene Gebiete angeeignet hat. Und wirtschaftliche Gesichtspunkte spielten da bei ihm eine große Rolle. Und das habe ich analysiert. Man hat den Hitler sich damals vorgestellt, wie man sich heute den Trump vorstellt. Ich glaube, für den Trump stimmt es und für den Hitler stimmt es nicht. Ich glaube, dass der Trump jemand ist, der in der Tat überhaupt gar keine Überzeugung hat. Vielleicht zwei Überzeugungen nur, dass er der Größte ist, ja, und dass Zölle was schrecklich, dass Zölle was Wunderbares sind, ja. Aber sonst hat er, der Trump hat ja auch in 7 Jahren, ich glaube, in 10 Jahren 7-mal die Partei gewechselt damals, also hat zu fast jeder Frage unterschiedliche Meinungen vertreten, vertritt ja auch innerhalb von einer Rede oft unterschiedliche Meinungen, also rein vom Bauch, von Emotionen gesteuert. Der liest ja auch keine Bücher, der hat auch keine Weltanschauung. Insofern, der Trump, der liest wahrscheinlich überhaupt keine Bücher. Also ich kenne jemanden, der hat für den Trump mal praktisch Bücher geschrieben und er hat behauptet, der Trump, der hätte nicht mal die Bücher geschrieben, die unter seinem gelesen, die unter seinem Namen erschienen sind. Also der Trump liest generell nicht so. Ja. Der Hitler war umgekehrt ein Bücherwurm, der einen Großteil also verbracht hat mit Lektüre und sich das dann autodidaktisch zusammengesetzt hat. Und vor allen Dingen aber hat er ein in sich logisches System. Also wenn man mein Buch liest, wird man sehen, dass es alles zusammenpasst und eine innere Logik hat. Zwar völlig ohne Moral natürlich, ja, aber es ist ja auch eine Annahme, dass ein Verbrecher immer dumm sein müsste. Natürlich gibt es dumme Verbrecher, aber es gibt auch hochintelligente Verbrecher. Ja. Und der Hitler hat halt zu den hochintelligenten Verbrechern gehört, nicht zu den dummen. Und deswegen, also wenn man das Buch liest, wird einem klar, warum auch zum Teil gebildete Menschen und so und nicht jetzt nur irgendwo einfache Menschen, ja, in den Bann gezogen wurden, aber nicht, weil er die hypnotisiert hätte oder so, sondern weil er halt ja, zu vielen Themen halt etwas gehabt, eine Auffassung gehabt, die korrespondiert haben mit dem, was auch zu seiner Zeit damals, obwohl zum Beispiel diese Autarkie-Gedanken, die er hatte, ja, das waren ja nicht seine Ideen, die lagen damals in der Luft. Ja.
Sie erzählten, es existierten viele schriftliche Aufzeichnungen, die Sie auch ausgewertet haben in Ihrer Publikation. Reden, die vielen Artikel, als Quellen dienten Ihnen auch Hitlers Bücher, Mein Kampf und sein zu Lebzeiten nie veröffentlichtes zweites Buch. Und Sie behaupten, Hitler habe sich sehr offen zu seinen langfristigen innen- und außenpolitischen Zielen geäußert. Andererseits jedoch schreiben Sie, hat er die einen manipuliert, die anderen getäuscht, mal die einen gelobt, dann hinter vorgehaltener Hand kritisiert. Wie viel Glaubwürdiges steckt zum Beispiel in Hitlers Reden, die ja oft sehr unterschiedlich waren, ja, auf das jeweilige Publikum zugeschnitten? Kann man solche Quellen überhaupt als glaubwürdig erachten?
Also das ist natürlich die wichtigste Frage. Ja. Ich habe da ein eigenes so System entwickelt, ja, und ich habe gesagt, also man kann nicht irgendeine Äußerung vom Hitler einfach nehmen, die zitieren und sagen, das war der Hitler jetzt, ja, weil natürlich war es so, wenn der vor Arbeitern gesprochen hat, dass er anders gesprochen hat als vor Unternehmern, das macht ja aber jeder Politiker praktisch, dass er sich dann auch etwas anpasst an das Publikum, das ist ja, trifft ja für jeden Politiker zu letztlich, ja, aber ich habe gesagt, es gibt 3 Kriterien. Erstens die Konstanz. Also wenn er eine bestimmte Meinung seit seines Lebens, und da gibt es einige von 1919, praktisch 1945, immer wieder vertreten hat, sich immer wieder nachweisen lässt, dann spricht es schon dafür, dass es Teil seiner Weltanschauung war. Zweitens, wenn es eine Übereinstimmung gibt, auch zwischen den öffentlichen und nicht öffentlichen Äußerungen. Ja. Und drittens, aber ist es eine innere Logik, wo er hat so ein paar Axiome gehabt praktisch, so wie viele Menschen Axiome haben, von denen er alles abgeleitet hat. Also zum Beispiel ein Axiom war der ewige Kampf, ja? Dass er sagt, es ist alles immer Kampf, ja? und zwar zwischen Starken und Schwachen. Die ganze Natur und das ganze Leben ist ein ewiger Kampf. Ja? Das waren so, also bestimmte Grundkonstanten, das zeige ich am Anfang von meinem Buch, die sein Denken geprägt haben und wo sich dann vieles daraus ableiten lässt. Ich habe das ja an einem Beispiel gesagt, also die Stärke und Schwäche. Ja? Und wenn er dann, wenn das die grundlegenden Merkmale waren, dann hat er halt zum Beispiel die Arbeiter der Stärke zugeordnet und das Bürgertum der Schwäche zugeordnet. Und deswegen sagt er, müssen wir unbedingt die Arbeiter gewinnen, ja? Weil das sind die, wo die Stärke ist. Wir müssen auch für Chancengleichheit, also sagen wir den Arbeitern Aufstiegschancen, weil er sagt, in den Arbeitern liegt die originäre Kraft, ja? Während das Bürgertum hat er als verfault und schwach bezeichnet, ja. Feige, ja, und für den Arbeiter, das war so eine Dichotomie, da hat er genau das Gegenteil gesehen. Und das heißt, das ist so eine innere Logik bei ihm. Und was den Begriff des Revolutionären, das hatten Sie auch angesprochen, ja, da gab es viele Missverständnisse auch, weil die Leute haben gesagt, also das Buch heißt in Deutschland Hitler Selbstverständnis eines Revolutionärs, ja. Der Begriff Revolutionär ist durch eine teilweise links geprägte Geschichtsschreibung positiv konnotiert teilweise. Also Revolution gilt als was Positives. Auch so im Alltagssprachgebrauch. Also man spricht von einer Revolution im Autodesign, aber eine Konterrevolution im Autodesign, den Begriff, den gibt es eigentlich nicht so. Ja? Nur ich benutze diese Begriffe wertfrei. Ja? Also Revolution ist jetzt für mich oder revolutionär nichts, was mit einer positiven Bewertung verbunden ist. Ja? Ich meine, Stalin war auch ein Revolutionär, Mao war ein Revolutionär, Che Guevara war ein Revolutionär. Alles für mich absolut keine positiven Gestalten. Ja? Also das ist für mich ein wertfreier Begriff. Revolutionär heißt, dass er die gesamte politische, aber auch wirtschaftliche Ordnung umgestalten wollte und auch sowas wie einen neuen Menschen herausbilden wollte. Ja? Und das ist natürlich revolutionär. Und das ist ein bisschen Nazi, war ursprünglich ein Kampfbegriff der Gegner, ja? Also von den Linken. Ja? Warum? Weil die wollten nicht den Begriff Nationalsozialismus verwenden, weil da ja das für sie positive Wort Sozialismus drinsteckt. Und die wollten sich möglichst, dass er nichts zu tun hat mit Nationalsozialismus. Deswegen haben die Linken, die Kommunisten, die Sozialdemokraten diese Bewegung als entweder Faschisten bezeichnet, ja, oder als Nazi. Aber sie haben sie nie Nationalsozialisten genannt, ja, weil halt im Nationalsozialismus steckt halt das für sie positive Wort Sozialismus drin. Und das sollte nicht beschmutzt werden. Ja? Und deswegen wende ich mich dagegen, die als Nazi oder so zu bezeichnen, sondern ich bezeichne ihn so, wie sie selbst bezeichnet haben und wie es auch zutreffend ist. Aber in Amerika, das muss ich den Leuten mal sagen, verwende nicht, sprich nicht von Nazi, das ist falsch. Ja? Sag National Socialist, das trifft es besser so.
Sagen, der Arbeiterkult wurde auch in der NSDAP hochgehalten, das stimmt alles. Und er habe auch für die Sozialdemokraten eigentlich mehr übrig gehabt als für die Konservativen. Hat es auch damit zu tun, dass ihm jegliche Monarchie zuwider war, sei es in seiner Heimat Österreich, die Habsburger oder im wilhelminischen Deutschland, die Hohenzollern. Aber andererseits konnte er die SPD und KPD nicht akzeptieren, weil dort so viele Juden waren. Also dementsprechend hat er alle Optionen abgelehnt, ja, oder er suchte den dritten Weg oder gar ein Amalgam aus vielen Optionen.
Also sagen wir, er selbst hat immer in seinen Reden gesagt, dass er weder links noch rechts ist. Er hat sich gegen Linke und gegen Rechte gewandt in seinen Reden. Ja? Und er hat interessanterweise sich gegen die Extreme gewandt. Ja? Er hat gesagt, da war das Extrem von links, dann war das Extrem von rechts. Ja? Und ich habe beide überwunden, aber jetzt nicht in der Mitte natürlich, sondern in einem Extrem, im neuen Extrem, was gegen beide Extreme steht. Also praktisch, er ist der Extremist, ja? Der die bestehenden Extreme ablehnt, der sowohl das rechte als auch das linke Extrem ablehnt. Und mit den Kommunisten und den Sozialdemokraten, also klar, zum Beispiel, er war gegen die Monarchie, ja, er hatte auch zum Beispiel den Franco, obwohl er ja ein Bündnis gehabt hat, auch mit dem hat er zutiefst verachtet und abgelehnt. Ja, also so positiv, wie er den Stalin gesehen hat, hat er den Franco abgelehnt. Und das scheint paradox, dass er schärfer gegen die vorgegangen ist, die er eigentlich bewundert hat. Ja? Aber das hängt halt wieder, jetzt müssen Sie immer mit der Stärke und der Schwäche sehen, weil er hat halt die Kommunisten als stark, er hat auch versucht, die zu kopieren, er hat auch versucht, von denen zu lernen. Ja? Er hat viele so, er hat immer geguckt, was haben die gemacht und warum sind die erfolgreich geworden. Er hat halt alles versucht nachzuahmen, was er als erfolgreich angesehen hat. Und das war insbesondere der Marxismus und die katholische Kirche. Ja? Das waren so zwei wesentliche Elemente. Also auch hat die katholische Kirche bewundert und hat deswegen ja vieles nachgemacht. Also so Feiertage, so wie in der Religion, Bräuche, Zeremonien, Lichtdom. Also das war vieles, was er der Kirche nachgeahmt hat. Ja? Und auch vieles, was er vom Marxismus übernommen hat, insbesondere in den Propagandamethoden. Und er hat die halt als wirklich gefährlich angesehen. Und weil er sie als gefährlich ansah, hat er sie auch stärker bekämpft als die anderen, weil das war für ihn die eigentliche Gefahr.
Sie sagen einerseits, Hitler wollte jegliche Extremismen überwinden, andererseits war er selbst radikal, offen radikal. Er wollte extremistisch sein, er wollte es nicht überwinden. Er hat ja selbst oft zugegeben, er sei fanatisch sozialistisch. Ja, seine Leute seien nur Linke, weil nur diese linken Leute sich prügeln können. Ja, er wollte sozusagen den Klassenstolz überwinden und, wie Sie behaupten, er habe auch eine Sympathie für die stalinistische Planwirtschaft entwickelt. Sind es tatsächlich nur diese rassistischen Elemente, die seine Ideologie vom Bolschewismus unterschieden? Oder vielleicht auch der Widerstand gegen die Internationalisierung des Narzissmus?
Sagen wir so, er hat aus beiden Extremen das Extreme für sich rausgenommen und zu einer Synthese gebracht. Ja? Also er hat gesagt, Nationalismus und Sozialismus ist eigentlich das Gleiche, nämlich dass im Nationalismus die Nation über dem Individuum steht, ja? Und auch im Sozialismus praktisch das Gemeinwohl vor dem Eigenwohl steht. Ja? Es gab also im Dritten Reich so Sprüche wie Gemeinnutz vor Eigennutz. Das steht auch im NSDAP-Parteiprogramm. Ja, Gemeinnutz vor Eigennutz oder du bist nichts, dein Volk ist alles. Ja, das war halt dieses kollektivistische Denken. Ja, und es war gerade zu der Gegenentwurf zum Liberalismus und zum Beispiel der Adam Smith, der hat ja gesagt, wenn jeder seinen eigenen Interessen verfolgt, dann ergibt sich daraus als Resultante irgendwo wird den Interessen von allen gedient. Und der Hitler hat sich genau dagegen gewendet und gesagt, nein, das ist genau das Gegenteil der Fall. Ich muss erst die Interessen der Gemeinschaft, des Volkes sehen und dann können daraus Dinge für das Individuum abgeleitet werden. Aber das Individuum war ihm unwichtig so. Ja? Deswegen, wie gesagt, du bist nichts, dein Volk ist alles. Ja? Das verkörpert das Gemeinwohl vor Eigenwohl. Ja? Und das ist dieses kollektivistische Denken, was er ja auch teilt mit den Kommunisten. Ja? Also das Wir immer zu betonen. Das Ich ist nicht so, ja? Sondern das Wir ist das. Ja? Und das ist also ganz entscheidend, wenn man den Hitler verstehen will. Naja, also das, wie gesagt, das ist auch wieder diese Stärke, ja, dass er gesagt hat, ihm waren am liebsten die Leute von ganz links oder auch von ganz rechts, am liebsten von ganz links, weil er sagt, das waren Leute, die sich hingestellt haben, die sich geprügelt haben, die stark waren. Er hat so eine Freunde-Theorie gehabt, der Elite-Rekrutierung. Er hat gesagt, in einem bestehenden System, wenn man da ein Extremist ist, ja, egal welche Richtung, dann bedarf es dafür Mut, weil man hat viele Nachteile im Leben. Man kann verprügelt werden, man wird verachtet, ausgegrenzt. Und er sagt, insofern schließen sich nur mutige Menschen in dieser Phase der Bewegung an, weil sie nur Nachteile für dich zu bringen hat. So, ja? Und er war skeptisch, er hat gesagt, wenn die Bewegung an die Macht kommt, so ist dann ja auch passiert, dann muss man vorsichtig sein, weil dann werden sich viele Opportunisten und Mitläufer und schwache Typen anschließen. Ja? Deswegen gab es zum Teil auch Aufnahmesperren dann später in die NSDAP, wo keine neuen Leute mehr dann für gewisse Phasen aufgenommen wurden, weil da hat er immer Angst gehabt, dass dann die ganzen Opportunisten kommen. Er hat immer unterschieden zwischen der Bewegungsphase, also das heißt vor der Machtergreifung, nach der Machtergreifung. Und bei den Kommunisten war es ja ähnlich. Ja? Also um Kommunist zu sein, ja, da hat man ja auch Nachteile gehabt. Ist verprügelt worden vielleicht, ist ausgegrenzt worden. Und Deswegen, diese Leute hat er bewundert. Das war für ihn wie die Auslese eigentlich, die ihre Kraft und Stärke dadurch bewiesen haben, dass sie sich auch einer Bewegung anschließen, die nur Nachteile, so wie er sagt, zu bieten hat. Ja. Und insofern, dass sich die Opportunisten, also die als schwach gesehen hat, davon dann fernhalten. Und dann kam, ja, das war auch ein Problem, weil tatsächlich kamen dann diese ganzen Opportunisten. Und deswegen waren für ihn besonders die wertvoll, die praktisch aus in der Kampfzeit schon dazugestanden haben. Es ist, sagen wir mal, in einem Jahr Internationalismus stimmt, das ist ein Unterschied, weil Hitler hat immer gesagt, der Nationalsozialismus, der ist nicht für andere Völker gedacht oder so, sondern der soll ja unser Volk stark machen und ist kein Exportartikel. Und das haben die Kommunisten natürlich anders gesehen. Also das stimmt, ja. Aber mit dem Antisemitismus und dem Rassismus, das würde ich jetzt nicht so sehen, dass das jetzt nur spezifisch für Nationalsozialismus. Ich meine, selbst Marx, wenn Sie die Sachen lesen, wie er über Juden geschrieben hat, obwohl er selbst Jude war, ja, gibt es viele antisemitische Äußerungen. Eugen Düring war ein absoluter Antisemit. Ja, gab auch damals viele so Sozialdarwinisten, die eher links waren. Auch Stalin hat ja dann teilweise auch Juden verfolgt. Ja. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass der Antisemitismus, dass der jetzt ein rein das Phänomen des Nationalsozialismus nur war, sondern es gab immer auch schon bis heute ja auch einen linken Antisemitismus, also bis heute an den US-Universitäten oder auch an deutschen Universitäten, diese Pro-Palästina-Leute, die sich mit Linksextremen dann verbünden. Ja. Und das hat eine lange Tradition, weil die Gemeinsamkeit von Nationalsozialismus, von Antisemitismus und Antikapitalismus liegt auch im Neid, ja, im Neid auf die Erfolgreichen. Die Juden wurden halt als die Erfolgreichen gesehen und der Neid, der ist so eine psychologische Komponente, die das verbindet. Was ein Unterschied ist zwischen Sozialismus, traditionellem Sozialismus und Nationalsozialismus, ist im wirtschaftlichen Bereich, dass also die traditionellen Kommunisten, Sozialisten haben ja praktisch alles verstaatlicht. Nicht alles, also in Polen wurde ja im landwirtschaftlichen Bereich jetzt nicht alles verstaatlicht, aber mehr oder minder im Industriebereich, dass mehr oder minder alles verstaatlicht wurde. Ja. Und das wollte der Hitler nicht, weil als Sozialdarwinist war er skeptisch, weil er hat auch an die natürliche Auslese geglaubt, an die Konkurrenz, an den Kampf. Und er war skeptisch, wenn ich jetzt alles verstaatliche, dass dann ein natürliches Element der Auslese und des Kampfes weggenommen wird. Ja. Andererseits hat er vertreten, was er nennt Primat der Politik. Also er hat in der Rede mal, das war sehr interessant gesagt, zu Unternehmern oder über Unternehmer, so, ich sage den Unternehmern, ihr müsst das so und so und so machen. Und wenn sie das machen, ist gut, weil dann muss ich selbst nicht machen. Wenn sie es nicht machen, dann muss ich es halt selbst machen oder verstaatlichen. Das heißt, das war natürlich was anderes als die traditionellen Sozialisten, Kommunisten, die praktisch ziemlich schnell alles verstaatlicht haben. Da war er skeptisch, ob er dann nicht irgendwo Elemente der Konkurrenz und der Auslese beseitigt. Aber andererseits war er natürlich nicht für die Freiheit des Wettbewerbs und die Freiheit des Marktes. Da war er absolut nicht dafür, sondern in gewisser Weise ist es das, was wir heute auch in vielen Ländern der Welt sehen, wirtschaftlich. Ja? Dass also zwar das private Eigentum formal existiert, aber der Staat immer stärker durch Regulierungen, durch Steuern, durch Vorschriften rein regiert und die Unternehmen ihrer Freiheit beraubt. Und da muss man sehen, es gab auch schon Leute damals zu Hitlers Zeit, die das gut analysiert haben. Also ich nenne mal zwei, die ich auch zitiere in meinem Buch. Der Pollock, der kam von links, der kam von der Frankfurter Schule. Ja, und der hat gesagt, wir haben hier formal Privateigentum, aber in Wahrheit haben die keine Souveränität und Eigenständigkeit mehr. Und der Ludwig von Mises, der libertäre Theoretiker des Kapitalismus, der hat auch gesagt, formal existiert es zwar alles, Eigentum und so weiter, aber in Wahrheit wären die Unternehmer wie Angestellte vom Staat, die selbst nichts mehr zu sagen haben. Also man hat sowohl auf der linken Seite damals zum Teil, ja, als auch von der liberalen Seite das erkannt, auch Hayek hat es erkannt. Das ging dann später, ging das dann verschüttet teilweise, und ich habe das letztlich wieder aufgenommen, ja, dass ich sage, das ist das Spezifische eigentlich in der Eigentumsordnung. Guck nicht drauf, ob es jetzt formal private Eigentum gibt oder nicht. Das gibt es formal, aber wenn du am Schluss nicht mehr zu entscheiden hast, selbst was du damit machst mit dem Eigentum, dann ist es halt auch kein Eigentum mehr. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem traditionellen Sozialismus und dem Nationalsozialismus.
Man kann Ihrem Buch aber auch entnehmen, dass Hitler, obwohl er sozusagen die Kommunisten als die eigentlichen Hauptgegner sehr ernst genommen hatte, also eine Mischung aus Bewunderung und Verachtung, an und für sich für keine große Gefahr hielt. Dann schon eher das Instrument des jüdischen Kapitalismus. Kann man sogar so weit gehen, und ich glaube, einige Historiker gehen sogar so weit, dass vor allem der Antikapitalismus und nicht der Antisemitismus eine Konstante war, vom Anfang bis zum Ende in seiner politischen Karriere.
Ja, aber das mit dem, er war auch sein Leben lang, hat er auch die Juden gehasst, so, ja. Also das kann man schon ganz früh, ja, und auch später, das war auch eine Konstante, der Hass auf die Juden, ja, die er auch bewundert hat, ja, wegen ihrer rassischen Reinheit und so weiter. Er hat immer die Leute am stärksten bekämpft, die er auch auf einer anderen Ebene bewundert hat, die er als am gefährlichsten angesehen hat. Und das Judentum hat er als gefährlich angesehen, unter anderem auch deshalb. Ja. Ganz am Anfang, so Anfang der 20er Jahre, da hat der Antisemitismus auch in seinen Reden eine große Rolle gespielt. Da ging es immer gegen die Juden. Aber letztlich, das war damals eine Partei, die haben wir 2,8% oder so gehabt, eine Splitterpartei letztlich. Ja. Dann kam er ins Gefängnis, ja, und später dann, Ende der 20er Jahre, hat er erkannt, dass man mit solchen krassen, sagen wir mal, Judenhetze und so, da erreicht man einen bestimmten Teil der Bevölkerung, aber jetzt nicht, kann nicht Millionen mobilisieren. Ja. Deswegen kam es in seinen Reden kaum vor, so in der Phase, wo er wirklich erfolgreich war. Ja. Da kam, ist kaum von Juden die Rede, so in 1929, 30, 31, 32, 33, ja. Nicht, weil er kein Antisemit mehr gewesen wäre, sondern weil er gesehen hat, dass es jetzt taktisch propagandistisch, dass andere Themen besser kommen. Also Volksgemeinschaft zum Beispiel, der Begriff, ja. Aufstiegschancen für Arbeiter, soziale Themen, da war ja die Wirtschaftskrise und so weiter, ja. Also, aber das heißt nicht, dass er jetzt kein Antisemit mehr war, sondern er hat nur gesehen, dass es in der Propaganda, dass die Gruppe der Menschen, die man damit erreicht, ja, zu klein ist. Ja. Aber natürlich blieb er sein Leben lang Antisemit, und das waren ja dann auch die ganzen Maßnahmen, die dann, nachdem er an der Macht war, systematisch, wo er anfing, dann gegen die Juden vorzugehen, ja, bis dann später zur Ermordung halt auch von 6 Millionen Juden. Ja. Also das war, er war bis zu seinem, von Anfang an, er war immer Antisemit, aber es hat, wie gesagt, in seinen Reden, in der Phase, wo er an die Macht kam, keine große Rolle gespielt, weil er erkannt hat, dass er damit nicht die Massen mobilisieren kann.
Sie erwähnen, dass die Kommunisten die einzigen ernstzunehmenden Gegner waren für Hitler, doch die einzige wirksame Opposition wurde von konservativen Kräften wie Ludwig Beck oder Karl Friedrich Gödeler vertreten. Und Hitler hat diese Konservativen unterschätzt. Ja, er hat sie auch versucht zu eliminieren, da wo er konnte. Aber kann man schon sagen, dass auch die konservative Opposition in Deutschland damals Hitler als einen Linken betrachtet?
Naja, absolut. Also so, ich meine, diese Leute vom Widerstand gegen. Also erstmal sagen, man muss mal sehen, schon in der Phase des Aufstiegs. Man hat ja immer gesagt, Hitler wurde unterstützt vom Großkapital, was auch nicht stimmt. Das Großkapital hat so Parteien wie die DNVP oder die DDP und so weiter unterstützt. Ja. Also es gab Einzelne auch, die den Hitler unterstützt haben, aber das war eine Ausnahme. Im großen Maß kamen die dann auch erst nach der Machtergreifung, wo sich dann halt arrangiert haben, so wie das die meisten dann machen. Aber das ist also auch eine falsche These, dass die Großkapitalisten Hitler zur Macht gebracht haben. Im Gegenteil, die waren sehr skeptisch wegen diesen sozialistischen Parolen, ja, die es halt in der NSDAP gab. Und manche haben sogar den Nationalsozialismus als Spielart vom Marxismus gesehen, auf jeden Fall sozialistisch gesehen. Also da waren viele, gerade im Unternehmerlager, sehr, sehr skeptisch wegen dieser ganzen antikapitalistischen Rhetorik. Ja. Und später dann im Dritten Reich, ja, da da war der Widerstand, ja, also das waren ja hauptsächlich die Leute aus dem Militär, die dann ja mehrere Attentatsversuche und Staatsstreiche gegen ihn unternommen haben. Das war nur ganz ausnahmsweise, gab es so zum Beispiel wie den Elser, das war ein Einzeltäter, der da, gibt es auch einen Film drüber, der da eine Bombe gelegt hat, der kam so von der linken anarchistischen Seite. Ja. Aber die eigentlich, die ihm gefährlich geworden sind, waren die Leute im Militär oder so konservative oder reaktionäre Leute wie der Gördeler und so weiter. Ja. Die haben natürlich den Hitler als als Proleten oder als Sozialisten letztlich verachtet. So, ja. Und klar, für die standen rechts vom Hitler aus ihrer Sicht.
Ja. Vermutlich konnte er aber trotzdem die Massen hypnotisieren, nicht wahr? Ich glaube auch nicht, dass das gesamte deutsche Volk sich da von den wirtschaftspolitischen Leitlinien hat leiten lassen. Aber trotzdem, in diesem Licht könnte man behaupten, dass auch der Angriff auf Polen 1939 oder generell Hitlers Besessenheit vom Lebensraum im Osten von antikapitalistischen Prämissen ausging. Wenn ein Staat nicht über hinreichende Ressourcen verfüge, um die Klassengesellschaft zu überwinden, dann solle es sich diese aus den Nachbarstaaten holen, die reich an fruchtbarem Land sind. Kann man das so sagen?
Also, wenn man mal darauf kommt, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, ein zentrales Ziel, was eigentlich Zeit seines Lebens blieb, das war ja das, was er genannt hat, Lebensraum im Osten zu erobern, ja, also speziell auch Sowjetunion, also Russland, Ukraine, Lebensraum im Osten. Und warum? Weil er hat, also sein Denken war sehr stark wirtschaftlich motiviert. Er hat eine Theorie vertreten, da hat er sehr viel drüber gesprochen, die hieß Schrumpfung der Märkte. Er sagt, dadurch, dass sich die kapitalistischen Länder immer weiter wirtschaftlich entwickeln und auch durch Kapitalexport und Warenexport entwickeln sich auch dann die Länder, die wir also heute Dritte Welt nennen, die entwickeln sich immer weiter und damit schrumpfen die Märkte irgendwann. Und deswegen hat er gesagt, ist so eine exportorientierte Politik, die es zum Scheitern verurteilt, sondern man braucht einen großen zusammenhängenden Lebensraum für Rohstoffe, Absatzmärkte. Also er war gegen das, was er nennt, exportorientierte Wirtschaftspolitik, sondern war für eine Autarkie. Und da gehörte aber dazu, dass man halt, er wollte halt dann Lebensraum Osten, weil er sagt, da sind die ganzen Rohstoffe und so weiter, die wir brauchen. Für ihn war so eine Art Ideal in dieser Hinsicht die USA. Ja, er sagt, das ist ein großes zusammenhängendes Gebilde, die genug haben, um sich selbst zu versorgen, die nicht auf Export angewiesen sind. Und sowas, er sagt, in Deutschland haben wir kaum Rohstoffe und deswegen müssen wir uns die halt da aneignen, wo sie sind. Und deswegen der Lebensraum im Osten war also für ihn wirtschaftlich dominiert. Das ist auch eine Erkenntnis in meinem Buch, die man vorher nicht hatte, dass man nicht gesehen hat, dass Hitlers Denken sehr stark von wirtschaftlichen Überlegungen geprägt war. Dann kam halt Polen und Polen war für ihn im Grunde genommen der Anfang der Niederlage. Ja, weil bisher hat es ja funktioniert. Die Leute haben die Appeasement-Politik gemacht, ja, betrieben. Er hat immer gesagt, ja, gib mir nur das Sudetenland, dann gebe ich Ruhe und dann das. Und irgendwann haben die Leute natürlich dann auch erkannt, ja, also der sagt immer, das ist meine letzte Forderung und dann geht es immer weiter. Und bei Polen hat er geglaubt, dass er es auch so machen kann. Ja. Und es gibt da eine Geschichte in dem Moment, wo dann Frankreich und England wegen Hitlers Überfall auf Polen den Krieg erklärt hat, dass er, ich glaube Ribbentrop war da, jemand, der kam zum Rhein, dann gesagt, was jetzt, weil er hat er nicht mit gerechnet, weil er hat halt, da kommt wieder das, was ich gesagt habe, er hat halt das Bürgertum, ja, und den Westen, ja, als schwach angesehen, ja, das sind die Leute, die reden viel, aber am Schluss geben sie mir doch, was ich will, wenn man nur genug Druck macht, geben sie, ja, die, er hat ja gesagt, ich habe es in München gesehen, das sind alles Schwächlinge, so, ja, so, und dann hat er geglaubt, wenn die jetzt drohen, wenn du Polen angreifst, ja, dann stehen wir denen bei, ach, das sind alles Drohungen, das war ja auch der Putin, erinnern sich, der Abend, bevor er die Ukraine angegriffen hat, wo er gesagt hat, ja, da gibt es ein paar Sanktionen, so wie immer, darauf bin ich schon eingestellt. Ja, weil so war es ja bisher auch. Da hat man dann, wo er die Krim überfallen hat, ein paar Sanktionen gehabt. Ja, und dann ist man letztlich so Business as usual wieder. Und so hat er sich das auch vorgestellt. Er hat gedacht, ja, dann gibt es da ein paar irgendwo Sanktionen und dann nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen hat er dann auch die Ukraine. Und das war halt die Fehlkalkulation, die große gewesen von die große Fehlkalkulation von Putin, ja, zum Teil, ich hoffe nicht, vielleicht auch richtig, weil der Westen ja in der Tat schwach ist, ja, also wenn Sie mal sehen, wie schwach wirtschaftlich Russland ist, ja, die ja schon vor dem Krieg gering so ein Bruttosozialprodukt gerade mal wie Italien hat, und das vergleiche mit dem Westen, also wir sind ja viel stärker, aber das ist natürlich auch die Schwäche und die Angst, ja, diese Analogie, die habe ich ja gesehen, genau zwischen Hitler und Putin auch seine Gegner mit der Appeasement-Politik. Insofern bin ich als ich kein Freund von diesen Hitler-Analogien, die immer gebracht werden. Aber hier drängt es für mich als Historiker geradezu auf.
Ja, vielleicht könnte man noch hinzufügen, auch dieses sehr intensive Interview ist nur ein ganz kleiner Einblick in dieses Buch, und deswegen sei es dem polnischen Lesepublikum sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zittelmann.
Ja, danke Ihnen.